Hallo und herzlich willkommen bei Stressless Be More, deinem Podcast für ein gesundes, glückliches und erfülltes Leben mit mir, Valentina Luspay. Hier geht es um die Reise, Stress besser zu verstehen, deinen gesünderen Umgang damit zu finden und unser wahres Sein zu verkörpern. Ja, hallo, liebe Therese, willkommen bei dem Podcast für gestresste Menschen, für Menschen, die auf jeden Fall auf der Suche sind nach mentaler Gesundheit, die ihr Leben besser in den Griff kriegen wollen. Wir hatten ja ein gutes Vorgespräch und es hat mir sehr, sehr gut gefallen, als du nämlich gesagt hattest, dass deine körperlichen Symptome einen mentalen Ursprung hatten oder du auf jeden Fall auf diese Erkenntnis gekommen bist. Und da hast du auch Depression, Ernährung, Schlaf, alles Mögliche aufgezählt. Und ein Satz ist dabei mir total hängen geblieben, nämlich der Satz, das System hat mich krank gemacht. Und da würde ich dich gerne fragen, nimm uns doch mal bitte mit in deine Welt. Wer bist du? Was machst du? Und wann hat das System dich krank gemacht? Was ist da passiert? Und wie bist du aus dem Schlamassel rausgekommen?
Ja, herzlich willkommen und vielen, vielen lieben Dank, liebe Valentina, für die Einladung. Ich freue mich tierisch. Genau, das waren jetzt ganz viele Fragen, deswegen vorweg. Einmal, ich bin Therese, Coach für gesunde Leistungsfähigkeit, ehemals Unternehmensberaterin für Organisationsentwicklung. Genau, und das hat sich jetzt über die letzten Jahre so entwickelt, dass ich jetzt zu meiner Leidenschaft kommen darf, beruflich. Deine Frage, wann hat das System mich krank gemacht, finde ich super spannend. Weil, um ehrlich zu sein, gibt es, glaube ich, oder gab es keinen genauen Zeitpunkt, wenn ich es jetzt bestimmen müsste, schon ultra früh. Ich kann mich erinnern, dass ich selber die allererste Coachingstunde als Klientin in meiner 9. Klasse hatte. Weil ich damals, wir leben in einer Leistungsgesellschaft und ich habe damals in der Schule mir ganz, 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 ganz dolle Druck gemacht. Ich habe damals angefangen, das waren wir sich dazu gar keinem erzählen. Ich habe damals für meine MSA-Prüfung, die wollte ich ultra gut abschließen, weil ich wusste, okay, muss ein gutes Abi werden, ich habe hohe Ziele, möchte ein gutes Studium haben, habe ich angefangen, um meine Halbjahresziele auf dem Zeugnis berechnen zu können, nach jeder kleinen LEK und nach jeder mündlichen Note in einer Excel-Tabelle mir zusammenzurechnen, wie mein möglicher Durchschnitt sein könnte. Und habe mich natürlich dumm und dämlich gerechnet. Das haben dann meine Eltern irgendwann mitbekommen und haben gesagt, okay, jetzt also müssen wir hier irgendwie mal die Reißleine ziehen. Und haben mich zum Coaching geschickt. Und da habe ich das erste Mal auch gelernt, wie das ist, dass der Körper die Kognition tatsächlich beeinflussen kann durch gewisse Atemrhythmen. Das erste Mal, wo ich jetzt quasi dir sagen kann, okay, da ist irgendwie laut System, Schulsystem damals, alles nur auf Leistung, Noten. Die Noten sagen aus, wer du bist und was du kannst und was du am Ende auch beruflich machen darfst, wo ich damit so ein bisschen in Kontakt gekommen bin, obwohl ich damals noch behaupten würde, es kam viel aus mir heraus. Und so hat sich das dann über die Jahre, glaube ich, potenziert. Also im Studium konnte ich das zu meiner Kraft entwickeln, weil ich genau wusste, wo ich hin wollte. Dort habe ich dann meine Masterarbeit parallel zu einem Vollzeitpraktikum in einem Großkonzern gemacht und geschrieben, auch im selben Team. Also das war echt eine unfassbar intensive Zeit, aber die hat mir damals viel Kraft gegeben. Und als ich dann ins Berufsleben eingestiegen bin, habe ich dann wieder gemerkt, okay, jetzt kippt das wieder. Und jetzt merke ich eher in meiner Unternehmenskultur, in der ich war, hier fühlt sich irgendwas nicht gut an. Und da kam es viel aus dem System heraus. Ich hatte eine Führungskraft, die nicht so richtig einen Plan hatte, also die einfach uns nicht gut geführt hat. Wir waren im Team, hatten eine schlechte Struktur, kaum Kommunikation. Jeder hat irgendwie so selber entschieden, was die Woche passiert. Und das halt als Berufsanfänger war halt für mich damals ultra schwierig, weil ich die ganze Zeit dabei war, mich irgendwie beweisen zu wollen und irgendwelchen Zielen hinterhergelaufen bin, die es ja gar nicht offiziell gab. Es hat zwischendurch auch gewechselt. Ich hatte in 2 Jahren tatsächlich 5 Führungskräfte. Das zeigt schon, wie die Unternehmenskultur in dieser Abteilung war. Und da waren auch 1, 2 wirklich gute dabei. Die waren aber relativ schnell wieder weg. Und so hat sich das über die Zeit potenziert, wo ich gemerkt habe, okay, dieses System, in dem ich hier lebe, das tut mir aber einfach auch nicht gut. Und zuletzt bei meinem letzten Arbeitgeber war ich dann tatsächlich in einem Team, wo wir einfach ja ich würde jetzt fast sagen, keine psychologische Sicherheit hatten. Das wäre jetzt aber eigentlich dem Unternehmen gegenüber unfair, weil da schon stark versucht wurde, darauf zu achten. Aber wir hatten im Team einfach nicht die guten Kommunikationsmöglichkeiten. Und naja, du kommst ja selber vom Fach. Das heißt, du weißt ja, wie das ist, wenn man einfach soziale Unsicherheit im Job hat, sich damit nicht so richtig gut fühlt. Und die meiste Zeit des Tages, zumindest Montag bis Freitag, verbringen wir im Job. Und wenn wir uns da nicht wirklich wohlfühlen, ohne das wirklich benennen zu können, vielleicht ganz konkret, dann kann das uns auf Dauer, wenn wir gewisse eigene Strukturen auch im Körper haben, natürlich kaputt machen. Also das sind so, das ist, wo ich gemerkt habe, okay, das System stimmt und passt für mich nicht so, wie es bei uns in Deutschland aufgebaut ist.
Ja, und so, wenn ich dir zuhöre, dann merke ich, wenn du zum Beispiel in einer Kultur aufgefangen bist, die gut organisiert ist, die einfach auch auf Leistung ausgerichtet ist, dann kannst du auch in deine Blüte kommen und dann kannst du auch viel besser performen. Und diese Erfahrung hast du gemacht. Andersrum, in einer Organisationskultur oder auch in einer Umwelt, die eher chaotisch ist, wo es halt nicht so strukturiert war, das ist dann auch auf deine Kosten gegangen und da hast du auch die Orientierung verloren.
Ja.
Ja, ja. Und genau. Lass uns gerne nochmal diesen Begriff psychologische Sicherheit beleuchten. Man hört das immer wieder so und vielleicht ist dem einen oder anderen gar nicht so richtig klar, was das bedeutet, wenn man nicht aus dieser Bubble kommt, wenn man nicht so darüber redet. Wie würdest du diesen Begriff beschreiben? Was hat der für eine Kerndefinition für dich?
Lass uns kurz innehalten. Ich lade dich ein, meine E-Mails zu bekommen. Ich weiß, E-Mail klingt erstmal so nach aber dort teile ich meine besten Inhalte, die persönlichsten Geschichten und all das Material, noch bevor es irgendwo sonst erscheint. Du bekommst auch alle neuen Podcast-Folgen und als erste Zugang zu Programmen, wenn du tiefer mit mir arbeiten willst. Geh auf valentinaluspa.com und trag dich mit deiner besten E-Mail ein.
Spannende Frage, weil du gerade sagst, was es für mich hat. Ich spreche mal wirklich jetzt aus der privaten Perspektive. Wohlfühlen und wissen, worauf ich mich einlasse. Also ein Team zu haben, mit dem ich wirklich mich nicht verstellen muss, sondern wo ich in meiner professionellen Rolle sein darf, das ist keine Frage. Ne? Ich halte zum Beispiel nichts davon, dass wir immer dieselbe Person sein müssen. Ich glaube schon, dass wir in den gewissen Rollen unterschiedlich agieren, aber innerhalb meiner professionellen Rolle, dass ich mich nicht verstellen muss. Also wenn ich mich gut fühle, dass ich mit meinem Team, mit meiner Führungskraft zusammen feiern darf, dass mir ganz klar aber auch Feedback gegeben wird, wo stehe ich, wo darf ich mich entwickeln, dass ich auch ein Team und eine Führungskraft habe, die mir ganz offen und ehrlich wertschätzend auch sagt, wo man sich noch hinentwickeln darf, also wo im Endeffekt die Abwesenheit von Angst, so würde ich es eigentlich definieren, in jeglichen Bereichen. Und das schlägt sich am meisten für mich tatsächlich in dieser Kommunikationsart aus. Darf ich sagen, wie ich mich fühle? Darf ich Fragen stellen, wenn ich Unsicherheit empfinde? Gibt es Bewertungsfreiheit in dem Raum? Und bekomme ich tatsächlich aber auch diese Entwicklungschance? Und das bedeutet das für mich. Wie würdest du das denn definieren?
Ja, für mich als Teamcoach ist das ein ganz, ganz spannendes Thema, weil ich mich ja auch ganz viele Jahre auch damit beschäftigt habe, wie kreiere ich psychologische Sicherheit im Team. Das heißt, es war vornehmlich meine Aufgabe als Teamcoach, psychologische Sicherheit herzustellen in einem Team. Und du sagst, wenn ich so frei bin von Angst, meine Meinung zu äußern, Feedback zu geben, vor allen Dingen auch meinem Chef gegenüber, der ja auch zum Beispiel auch mein Gehalt unter anderem mitbestimmt, ob ich eine Gehaltserhöhung bekomme oder nicht, haben viele Menschen da auf jeden Fall dann schon eher so einen Moment von, oh, darf ich das jetzt sagen? Ja. Kommt das jetzt nicht in die falsche, ins falsche Ohr oder was? Auch die Frage dahingehend, bleibt es bewertungsfrei? Und ich glaube, das ist nämlich so ganz, ganz interessant, weil wir Menschen bewerten immer, weil uns das auch den Alltag, die Komplexität einfach reduziert, damit wir halt gut durch den Tag navigieren können. Deswegen bewertungsfrei oder möglichst wertungsfrei durch den Tag zu gehen, da muss man schon eine gewisse Arbeit gemacht haben, was Persönlichkeitsentwicklung angeht, eine gewisse Bewusstseinserweiterung durchgeführt haben, sich Fragen gestellt haben und auch ja, diese psychologische Sicherheit für sich selber dann auch kreieren, indem man Grenzen setzt, indem man Feedback gibt, indem man zum Beispiel auch offene Themen von sich aus proaktiv anspricht, no matter what, ne? Also auch, was ist denn mit meiner Beförderung, was ist denn mit meinem Chef, was ist auch mit meinen Kollegen, muss ich jetzt was fürchten, dass sie mich abwerten sozial oder auch, auch, dass mir der Zugang zu gewissen Sachen auch nicht gewährt wird. Also genau, das hängt ganz, ganz stark von so Führungskultur zusammen, wie ich erfahren habe, im Unternehmenskontext, Organisationskultur. Da spielen halt viele verschiedene Dinge rein. Und ein wichtiger Punkt ist halt einfach auch den Mut, selber aufzubringen, Dinge anzusprechen. Und ja, da dürfen wir halt auf jeden Fall auch lernen, das zu tun, ja.
Ja, mega cool, weil was du gerade gesagt hast, mir nochmal aufgefallen, Mut, wir hatten jetzt gerade, ne, so ein bisschen diese Angstfreiheit, und was ich halt eben noch ergänzen würde zu dem, was du gerade zusammengefasst hast, ist die Authentizität.
Ja,
das voll. Passt, glaube ich, das ganz gut zusammen, so dieses darf ich sein, wie ich bin und so wie du auch gesagt hast, auch mal fordern, ohne Angst haben zu müssen, dass es negative Konsequenzen hat.
Voll, voll, ja. Also, shout out an alle People Pleaser. Be brave so und sagt das, was euch gerade auf dem Herzen liegt. Und das kann man ja auch im sicheren Raum zum Beispiel auch üben. Ne? Also mit Freunden, mit Familie oder auch mit Coaches, dass man halt auch so Gespräche einfach übt. Ne? Also so wichtige Gespräche, Feedbackgespräche, Verhandlungsgespräche, das kann man ruhig mal üben, wenn man zum Beispiel kritische Punkte auf seiner Liste hat, die man da ansprechen muss. Genau. Erstmal sich selber diesen sicheren Raum kreieren, üben und gucken, was das so mit dem Nervensystem macht, wenn man so kritische Punkte einfach auch anspricht und dann in den Kontakt zu gehen. Genau.
Total. Denn oft denken wir im Arbeitsumfeld oder so, wie du es auch gesagt hast, die sich bei meinen Klienten auch oft, dass sie denken, dass es nicht gewollt ist. Ja. Aber das Ganze oft ist ja von den Führungskräften das Gegenteil der Fall, sondern dass es dann oft heißt, hey, fordert auch mich doch mal. Und wenn irgendwas nicht passt, dann ist das genau die Verantwortung, die ihr auch habt, zu sagen, bitte korrigiert mich oder stellt mal eine kritische Frage. Nur so passiert am Ende Innovation oder auch Entwicklung. Wenn wir die Prozesse uns selber auch oder auch andere im Team mal hinterfragen und feststellen, hey, vielleicht sind wir gerade so ein bisschen vom Pfad abgekommen. Das ist gar nichts Negatives, sondern hilft uns und vielleicht hilft auch diese Perspektivveränderung an der Stelle nochmal. Mega wichtig.
Ja. Total. Und das, was ich auch erlebt habe, so der letzte Punkt dazu, die meisten Menschen, die reagieren einfach auch positiv darauf, wenn man wertschätzend kommuniziert und auch Dinge proaktiv, auch konstruktive Dinge auch anspricht. Ne? Genau.
Absolut.
Ja. Und jetzt bist du ja auch in deiner Selbstständigkeit so in diesen Bereich reingegangen, um mit Unternehmern und Selbstständigen zu arbeiten. Und warum ist das so? Da hattest du mir so den Hinweis gegeben, dass sie einer höheren Belastung ausgesetzt sind. Da würde ich mich gerne noch für interessieren, warum siehst du das so oder was sind die Gründe dafür?
Ja, bei Selbstständigen natürlich einerseits, weil du mehr Rollen in einer Rolle vereinen musst und viel mehr Erwartungshaltung auch von innen und von außen kommt. Das ist so diese zwei Punkte, die ich feststelle bei meinen Klienten und in meiner Arbeit. Man muss viel, viel alleine machen, man kann sich wenig austauschen. Die meisten Selbstständigen sind halt Einzelunternehmer, UnternehmerInnen und da merkt man schon auch dolle, hey, mir fehlt der Austausch. Im Team weißt du, die Führungskraft hat die Verantwortung und auch die Führungskraft weiß meistens genau, worauf kommt es irgendwie an oder hat meistens nochmal jemanden über sich, ne? Also bei so Sandwich-Führungskräften. Und dann kannst du dir dieses Feedback und die Rückmeldung immer wieder holen, bin ich on track, ist das okay, was ich mache, muss ich vielleicht nochmal nachjustieren. Aber in der Selbstständigkeit bist du auf dich alleine gestellt und diese permanente Unsicherheit ist ja genau das, was das Nervensystem überhaupt nicht leiden kann. Und wo die Amygdala dann irgendwann Alarm schlägt und sagt, huch, irgendwas passt mir hier nicht. Und das, da neigt man halt super schnell dazu, in so einem Dauerstress zu sein und einen extrem hohen, dauerhaften Cortisolspiegel zu haben, der ja dann in so eine Negativspirale gilt. Und das finde ich aber ultra spannend, weil wenn wir dort lernen, mit dem Nervensystem richtig umzugehen, dann können wir ja unsere Selbstständigkeit auch ganz anders aufbauen. Und die zweite Sache eben, dass dadurch ja auch gewisse Erwartungshaltungen mitkommen und wir auch draußen lernen, wo vergleichen wir uns dann in den sozialen Medien oder auch irgendwie auf Netzwerkveranstaltungen, wo vieles, wir hatten den Begriff Authentizität, halt irgendwie doch nicht so authentisch ist und jeder nur von den Erfolgserlebnissen spricht. Und dann kommt so unbewusste Erwartungshaltung mit diesem Vergleich mit, wo man sich dann doch oft schlecht fühlt. Ich bin doch nicht so weit wie die anderen. Das erlebe ich ganz, ganz oft bei meinen Selbstständigen, dass sie sagen, ja, die anderen sind viel schneller und viel weiter und ich muss doch hier. Und dann halt dieses dauerhafte Arbeiten, es ist 24/7 oder wie ich von meiner Mama ganz oft höre, auch dieses Thema selbst und ständig, dass das ja auch ein gewisser Glaubenssatz ist, der damit einherkommt. Okay, ich kann nur besser werden und bin genauso gut wie die anderen, wenn ich selbst und ständig arbeite. Und das hat halt einen ultra schwierigen, beziehungsweise auch fast einen gefährlichen Beigeschmack. Und da möchte ich sehr, sehr gerne reingehen und unterstützen.
Das heißt, deine Devise ist, Leistung und Gesundheit gehen auf jeden Fall Hand in Hand.
Ja.
Ne? Okay. Mhm. Erzähl uns mehr darüber. Wie funktioniert das? Wie kann ich gesund und leistungsfähig sein? Was sind so die Erfolgsfaktoren? Worauf muss ich achten?
Ja, der größte Erfolgsfaktor ist Regulation. Also wann bin ich leistungsfähig? Leistungsfähig bin ich nur, wenn ich gesund bin. Und deswegen ist es auch kein Widerspruch. Wie bin ich gesund? Wenn ich eben mich reguliere und auf mich achte. Und dann kann ich eben leistungsfähig sein, wie ich gerade sagte. Und den Satz können wir gerne nochmal dann machen.
Ja, gerne.
Genau. Und Regulation, das bedeutet, dass wenn ich reguliert bin, wenn ich also Kraft habe, wenn ich meinen Körper wieder auftanken kann, es ist wie im Sport. Wir haben ja auch Sport- und Trainingseinheiten, haben wir immer wieder eine Pause zwischendrin. Und der Körper kann nur schnell laufen, wenn wir ihm danach die Regeneration, die Erholung geben. Und so sehe ich es genauso auch im Business. Wir sind kognitiv nur leistungsfähig, wenn wir die Möglichkeit geben, dass die Synapsen sich miteinander connecten. Das passiert in Ruhe. Bei Schlaf, also die Neurogenese, dass sich die Synapsen besser verbinden können und auch überhaupt die Bahnen überhaupt entstehen können. Ich beschreibe das immer wie eine Autobahn. Die Synapsen, die wir regelmäßig benutzen, die werden immer stärker und aus einem kleinen Trampelpfad entsteht am Ende eine Autobahn. Das entsteht nur in Erholung und dann hauptsächlich auch beispielsweise im Schlaf. Oder auch, wenn ich meinen Körper wieder auftanke und die Nährstoffe gebe, wie bei einer Batterie, die er wirklich braucht, da kommt dann die Ernährung mit hinzu. Aber das hat halt ganz viel mit diesem Thema Regulation zu tun und die Balance wieder auszugleichen. Und nur dann bin ich leistungsfähig, wenn ich eben gesund bin und nicht auf Reserve laufe.
Und was sind so deine Lieblingsregulationstools und Hacks, wo du immer wieder zurückgehst und wie regulierst du dich eigentlich? Wie machst du das persönlich?
Voll die schöne Frage. Das hängt von der Tagesform ab. Und auch ganz doll davon, warum ich merke, dass ich dysreguliert bin. Das, was ich am meisten mache und in fast jeder Situation, ist, meinen Atem zu verwenden. Ich liebe dieses Tool auch und das ist mein Nummer-1-Tool in der Empfehlung an Klienten, weil wir das kostenfrei jederzeit dabei haben und oft auch nutzen können, ohne dass unser Gegenüber das mitbekommt. Genau, also ich mache ganz viel über den Atem. Einerseits, wenn ich merke, dass ich beispielsweise schlapp bin, dass ich so eine Feueratmung nutze und meinen Körper wieder aufwecke und sage, hallo, wir dürfen hier einmal kurz aktiv werden und bitte komm doch mal aus deiner Schlappheit quasi raus. Gleichermaßen aber auch, wenn ich merke, dass ich zu aufgeregt bin, dass ich dem Nervensystem über den Atem, über den Vagusnerv die Möglichkeit gebe und signalisiere, es ist alles in Ordnung. Es ist alles gut und du bist in Sicherheit und es ist keine wirklich reelle Gefahr. Das ist das meiste. Der zweite Punkt, den ich im Alltag mache, ist meinen Schlafrhythmus anzupassen, also wirklich darauf zu achten, gehe ich immer zur regelmäßigen Zeit schlafen. Und hier ist auch das Wichtigste, wirklich die Regelmäßigkeit und gar nicht die Dauer. Ich habe früher immer gehört, ich muss irgendwie 8 Stunden schlafen und dann wären wir irgendwie fit. Aber man hat herausgefunden, dass für das Nervensystem und für die Regulation die Regelmäßigkeit viel, viel wichtiger ist, als irgendwie 8 oder 9 Stunden zu schlafen, wenn man zu unterschiedlichen Zeiten ins Bett geht. Das hat einfach damit zu tun, dass unser endokrines, also unser Hormonsystem, auf gewisse Zeiten ausgelegt ist und wir da halt auch dem Nervensystem und unserem Körper wieder die Sicherheit geben, ganz genau zu wissen, dann gehe ich ins Bett, dann stehe ich wieder auf. Also da dieser Autopilot, du hattest vorhin auch so schön gesagt, hey, es ist ja auch gut und richtig, wenn wir Regelmäßigkeiten drin haben. Das ist ja auch Energie, nicht Verlust, sondern Energie sparen im Endeffekt. Also schlafen und tatsächlich auch zu gucken, was gebe ich meinem Körper? Also was trinke ich gerade ausreichend und was trinke ich? Kein Zuckergehalt, sondern habe ich genug Elektrolyte? Kann ich vielleicht über gewisse Tees auch nochmal unterstützen? Je nach Tagesform, was dysreguliert mich gerade? Brauche ich Ruhe oder brauche ich ein bisschen Aktivität? Als auch eben in der Ernährung zu sagen, okay, habe ich wirklich ausreichend meinem Körper gegeben, was er wirklich braucht, um leistungsfähig und gesund zu sein? Also fehlen mir Makronährstoffe, fehlen mir Mikronährstoffe? Und da schaue ich dann immer so ein bisschen eben nach Tagesform, was ist es eigentlich gerade? Und letzte Instanz tatsächlich auch der Sport. Das ist nämlich das, apropos System, dass das System uns krank macht. Das ist das, was ich früher unfassbar falsch gemacht habe, dass ich wirklich immer wieder auf Anschlag trainiert habe, sondern auch da schaue, was brauche ich gerade? Brauche ich Ruhe? Dann mache ich eher Yoga oder gehe eine ganz entspannte Zone 2 Laufrunde in den Wald, manchmal nur einen Spaziergang oder auf dem Fahrrad. Also alles, was so die Vorhersehbarkeit dem Nervensystem gibt und Regelmäßigkeit hat. Oder merke ich einfach, ich bin momentan in der Strategieplanung nicht so gut, dann mache ich halt andere Sportarten, die auf die Strategie ausgerichtet sind, wie Klettern oder wie Tennis spielen oder sowas. Also da gucke ich auch. Oder brauche ich eben mal ein Hit-Workout, weil ich merke, boah, irgendwie die Woche komme ich gar nicht in die Gänge. Ich habe aber mich ausreichend ernährt. Jetzt gebe ich dem Körper mal so einen kleinen Ansporn und mache auch nochmal ein intensiveres Training. Ja, das sind so die 4 Säulen eigentlich, die ich je nach Tagesform immer wieder variiere und irgendwie miteinander wie so ein Puzzleteil verschiebe. Aber dazu braucht es natürlich auch einen langen Weg, sich überhaupt erstmal kennenzulernen und zu wissen, was ich brauche. Da kommen noch ein paar Schritte vorher.
Ja, und das, was du sagst, ist ja einfach auch ein bewusster und achtsamer Umgang mit den eigenen Bedürfnissen, mit dem eigenen Körper, in dem, was das ich spüre, was ich brauche und dem nachzugehen und diese Bedürfnisse einfach auch zu erfüllen. Und es ist super basic. Es ist so, also auch wie du gesagt hast, es kostet nichts. Die Atemluft, das machen wir eh, ohne das bewusst anzusteuern. Wir können natürlich auch bewusstes Atmen, Atemarbeit machen. Aber wir können uns selber heilen. Wir können selber dafür sorgen, dass es uns besser geht. Und diese Verantwortung erstmal zu übernehmen und sich dessen bewusst zu sein, dass wir einen Anteil darin haben, dass es uns besser geht. Ich glaube, das ist so das, wo viele eigentlich auch, die nicht so ein bewusstes Leben führen oder auch ihren Körper auch bei ihrem Körperraubbau betreiben, dass dieses Bewusstsein einfach fehlt oder diese Verantwortungsübernahme halt einfach so schwer fällt. Was dann passiert, ist halt im Außen zu projizieren, im Außen Schuldige zu suchen, der Job ist so stressig, mein Chef hat das gesagt, die Lebensumstände und was auch immer, ne? Und man kann aber schon so viel durch das eigene Verhalten und so wie ich mich selber um mich bemühe, ja, es ist auch wirklich, wenn man sich selber einfach so gut behandelt, wie jemand, den man wirklich liebt, dann ist schon die halbe Miete drin. Also, was die Gesundheit halt angeht, ne?
Ich würde noch mal ergänzen, also ich finde, ich stimme dir total zu, ganz, ganz wichtig. Ich würde auch noch mal ergänzen, dass wir vorher aber, ich muss ja, um auf mich aufzupassen und den Bedürfnissen tatsächlich auch Folge zu leisten, ne, muss ich überhaupt erstmal spüren können. Und ich erkenne in meiner Arbeit tatsächlich 2 Wege. Die meisten spüren gar nicht mehr, wie es ihnen eigentlich geht. Also wenn ich wirklich frage, hey, wo merkst du denn im Körper Anspannung oder wie geht's dir heute? Spür mal wirklich rein, bist du irgendwo entspannt? Fühlst du dich energetisch oder nicht? Dann gucken mich ganz viele an und sagen, was möchtest du jetzt von mir? Das finde ich erstmal an erster Stelle, das würde ich nochmal ergänzen. Und super wichtig, was du gerade auch gesagt hast, da stimme ich dir voll zu. Ich muss dann, wenn ich es erkannt habe, natürlich auch danach agieren. Und da merke ich auch, dass viele so ein bisschen in den Widerstand gehen und wir tatsächlich erstmal Blockaden auflösen müssen, bevor wir dann in die tatsächliche Arbeit des Stressmanagements gehen können, weil natürlich das auch bedeutet, ich muss Verantwortung übernehmen und ich muss jetzt in die Handlung gehen. Also nur erkennen, dass es mir vielleicht nicht so gut geht, wie es potenziell möglich wäre. Oder auch noch schlimmer und intensiver in unserer beider Arbeit überhaupt festzustellen, okay, ich bin wirklich am Limit. Das bedarf auch ganz viel Mut und wirklich eben Selbstverantwortung, wie du gesagt hast, wo ich auch immer wieder erkenne und sehe und beobachte, dass da manchmal, nee, jetzt möchte ich überhaupt erstmal nichts machen, weil das bedeutet Arbeit. Das bedeutet unfassbar viel Arbeit und Energie, dann wirklich losgehen zu müssen.
Voll. Und wer hat Bock zu arbeiten?
Ja. Aber wie du gerade sagst, wer hat Bock zu arbeiten, das Schöne ist, was ich an der Stelle echt herausheben möchte, was du gesagt hast mit den Basics. Also in dieser Wellness-Branche, in dieser Stress-Bubble-Branche wird einem ja mittlerweile auch viel suggeriert, du brauchst hier noch eine Meditations-App und du musst hier noch, keine Ahnung, mach Rotlicht, um langfristig gesund und à la Longevity wirklich erfolgreich zu sein und du brauchst irgendwie die Supplements noch und so weiter. Alles schön, alles hilfreiche Tools und ich würde lügen, wenn ich nicht die Tools auch anwende, aber das ist wirklich, wirklich das, was wir am Ende brauchen. Beginn tut's mit den Basics. Wie schlafe ich? Wie ernähre ich mich? Kann ich wirklich in mich reinhorchen? Und weiß ich eben, was meine Bedürfnisse sind, was meine Glaubenssätze sind, in welchem System ich lebe? Und bin ich bereit, überhaupt da auszusteigen? Damit fängt es nämlich eigentlich erst an. Und deswegen ist die Arbeit natürlich, ja, relativ groß und hätte da Bock drauf. Aber eigentlich erstmal relativ basic und klein im Beginnen. Und das ist, wirkt, glaube ich, wenn man am Anfang steht, immer größer, als es dann tatsächlich ist. Also wenn man da Step by Step geht und sich selbst auch mit sich selbst geduldig ist, dann kriegt man das hin.
Ja, voll, voll. Ich habe auch so einiges erlebt und erfahren auch in meinem Leben, so was das Thema Burnout und Depression angeht und halt auch Ambition und Leistungsfähigkeit und so weiter und so fort. Und dann auch meinen Heilungsweg habe ich auch ganz viele Tools auch kennengelernt. Mhm. Und heutzutage kann ich wirklich voller Überzeugung sagen, weniger ist oft mehr. Zu wissen, was das richtige Tool für einen ist, was halt für einen funktioniert oder nicht funktioniert, ist wirklich auch voll der Gamechanger. Und wovon ich super ein Fan bin, halt so Mikromomente zu schaffen. Also gar nicht diese Morgenroutine, die da irgendwie 3-4 Stunden Keule ist oder nur am Wochenende irgendwie seine 2 Stunden Sport zu machen, sondern lieber kleinere Einheiten, zum Beispiel vor einem Meeting sich zu regulieren, nach einem Meeting sich 2 Minuten zu nehmen, das runterfahren zu können, das System, auch 2-3 Notizen zu machen, dass man halt damit abschließen kann, diese Übergänge zum Beispiel auch gut zu gestalten zwischen Privat und Beruf oder auch zwischen 2 verschiedenen Gesprächen. Und da hilft natürlich auch Aufstehen vom Platz, aus dem Fenster gucken, in die Peripherie gucken, weil wenn wir zum Beispiel die ganze Zeit am Bildschirm sitzen und fokussiertes Arbeiten betreiben, dann ist es ja so, dass wir uns entscheiden, dann das ist jetzt gerade wichtig durch diesen Fokusblick und das aktiviert einfach den Sympathikus. Und wenn wir dann aufstehen, in die Peripherie gucken, das aktiviert den Parasympathikus. Das heißt, wir setzen eine Gegenbewegung in unserem Nervensystem und können uns dadurch halt auch ausgleichen. Und es braucht halt nur 20 Sekunden. So einfach kann es gehen. Und da einfach auch diesen Tanz zu machen. Also ja, das muss man halt auch ja irgendwie auch wissen. Diese kleinen Hacks und die erfährt man dann, wenn man sich so damit auch beschäftigt, aber so, wenn man dann so das anwendet und merkt, oh, das ist ja voll der Benefit, wenn ich nach einem Meeting kurz aufstehe, meine Hände kurz waschen gehe, mich mit dem Wasser verbinde und spüre, dass ich auch Natur bin oder dass ich rausgucke in die Natur, das relativiert diesen Stresslevel, dem man ja die ganze Zeit sowieso ausgesetzt ist, ne? Ja.
Total, ich mag den Begriff total, es ist wie ein Tanz. Und das fasst ja nochmal ganz schön zusammen. So dieses, okay, ich muss erstmal, es ist ein Weg, ich muss für mich rausfinden, was gibt es für viele Tools und explorieren, was tut mir gut. Das ist ja pro Person auch unterschiedlich. Und wie du gerade auch so schön beschrieben hast, auch eben pro Situation, das ist das, was ich vorhin meinte, dass das halt eben auch, wenn ich lange am Laptop gesessen habe, dann ist es halt mal die Bewegung und das in die Ferne gucken oder mir nochmal einen Tee machen, um halt einfach so ein bisschen mich zu hydrieren. Und in anderen Situationen ist es dann wieder was anderes, wenn ich jetzt irgendwie den ganzen Tag im Büro hin und her gerannt bin oder in meinem Falle zum Beispiel ein Tagestraining hatte, dann ist es abends dann doch nicht die Bewegung, sondern das mal flach auf den Boden legen und mein Körper und das Nervensystem wieder erden. Aber super wichtig, ja, total.
Ja, voll. Ja, und da haben wir jetzt gerade so über diese super praktischen alltäglichen Tools gesprochen, die wir halt jederzeit anwenden können, die halt auch super hilfreich sind und auch super schnell erlernbar und so weiter. Ich denke, es gibt so ein ganz, ganz großes Thema, diese emotionale Kompetenz, die wir halt auch noch erlernen können. Und bei vielen ist es ja auch so in der Arbeitswelt, sie zeigen nicht sich in der Gänze, weil sie Masken tragen, weil sie die bestimmten Bewertungen haben. Und in dem Vorgespräch hatten wir auch so darüber gesprochen, was zum Beispiel Organisationskulturen für einen Benefit davon hätten, wenn sie in die Mitarbeiter investieren würden, was Stressresilienz angeht. Ja, wenn sie denen beibringen würden, wie man mit Stress gut umgeht und dass das auch bilanzwirksam ist, ja. Und diesen Bogen wollte ich so gerne mit dir spannen. Lass uns gerne mal darüber sprechen. Du hast da bestimmt eine Meinung. Wie siehst du das Thema?
Ich habe eine ziemlich klare Meinung, weil zu wilden wirtschaftlichen Zeiten sind zwei Sachen die ersten Dinge, die Unternehmen kürzen. Das sind einmal irgendwie Marketingmaßnahmen und andererseits auch diese externen Berater- und Gesundheitsthemen, weil es oft als Kostenfaktor gesehen wird. Aber ist es eben nicht. Es ist bilanzwirksam. Was ich am allereinprägendsten finde, ist, wenn man in die Gesundheit investiert und sich den ROI einmal anschaut, dann ist jeder Euro, den man ins Gesundheitsmanagement, ins Stressmanagement an seiner Mitarbeitenden investiert, dafür kriegt man 2,5 Euro wieder zurück. Und das zeigt ja schon, wie unfassbar wichtig das ist und dass es eben nicht einfach nur eine Ausgabe ist, sondern sich in manchen oder in einigen Bereichen die Bilanz sehr, sehr wirksam zeigt, weil die Produktivität einfach steigt. Also wenn die Mitarbeitenden sich wohlfühlen, wir haben schon psychologische Sicherheit gehabt, wenn wir jetzt das Thema Authentizität wieder haben und eben nicht Angst haben oder diese Rollen, die du eben angesprochen hast, sondern uns frei fühlen, dann sind wir einerseits viel also kreativer und Kreativität brauchen wir für Innovation, für Out-of-the-Box-Denken, für dieses Thema auch mal den Mut haben, eine schwierige Frage zu stellen und nochmal die Prozesse zu hinterfragen, sodass wir permanent auf dem Markt mit unserem Service und unseren Produkten auch immer noch Marktvorreiter oder einfach in dem Vergleich wirklich gut sind, weil wir halt permanent gucken, sind wir gut in dem, was wir machen oder müssen wir nachjustieren, was total normal und in Ordnung ist. Und weil wir eben aus dem Parasympathikus zusammenarbeiten können, weil wir, wenn wir uns dann eben regulieren können, weil wir weniger Angst haben, einfach viel, viel freier arbeiten können und nicht permanent in dieser Tension sind, wenn der Sympathikus an ist. Weil was passiert auch im Gehirn, wenn der Sympathikus permanent an ist? Wir hatten vorhin das Thema Cortisol. Cortisol, dauerhafte Cortisolausschüttung eben verhindert ja die Neurogenese, also diesen Lernprozess, den wir schon hatten, dieses synaptische Neuaufbau und Bildung. Und gleichzeitig sind wir halt viel, viel emotionaler und kurzfristig denkender, weil im Sympathikus eher das limbische System an ist, was für die Emotionalität steht. Und der präfrontale Kortex, der hier direkt hinter unserer Stirn sitzt, der für strategische Planung ist, für langfristiges Arbeiten, das setzt halt aus. Und das bedeutet, dass wir höhere Konflikte im Team auch haben, weil wir die Welt plötzlich ja ganz anders sehen. Also was viele auch vergessen, ist, dass unser Gehirn ja wirklich unter Stress ganz, ganz anders arbeitet. Das heißt, alles, was du sagst, beispielsweise würde ich jetzt ganz anders interpretieren, viel mehr aus der Angst, viel mehr aus der Sorge, aus der Unsicherheit heraus und dadurch eine neutrale Sache emotionaler aufgreifen, wo dann halt einfach wieder Bewertung mit reinspielen und dann habe ich vielleicht eine andere Reaktion. Da läuft also ganz viel unbewusst und unterbewusst auch ab, was einfach im Team zu Konflikten führt, was zu Diskussionen führt. Und wenn wir das nicht haben, schlägt sich das positiv auf die Teamkultur, auf die Zusammenarbeit, auf jedes einzelne Ergebnis und damit auch auf das Unternehmensergebnis aus. Und wenn wir Lust auf unsere Arbeit haben, wenn ich mich in meinem Team wohlfühle, dann laufen Meetings ganz anders ab. Wir können schneller Entscheidungen treffen. Je länger Entscheidungen dauern, dann das kostet uns. Also zum Beispiel eine super geile KPI, die oft nicht gemessen wird. Was kostet uns eine Entscheidung? Was kosten uns unsere Prozesse? Wie viele Personen sind eingebunden? Wie lange dauert das? Wie viel Sicherheit haben wir hier? Weil am Ende des Tages, es klingt sehr unmenschlich, aber in der Wirtschaft haben wir jede Minute kostet uns irgendwie was, je nachdem, welcher Mitarbeiter die Aufgabe gerade ausführt. Denn das Gehalt können wir runterrechnen. Und je schneller wir agieren, je produktiver wir Ergebnisse, also Qualität bekommen, desto besser funktioniert das für das Unternehmen. Und jetzt zieht sich der schöne Kreis zum Thema Leistung und Gesundheit sind kein Widerspruch oder was du vorhin so schön fragtest nach dem System. Wenn wir in einem System arbeiten, in dem wir uns wohlfühlen, dann, jetzt habe ich den Faden kurz verloren. KPIs, wo war ich denn gerade? Qualität und Quantität. Ich steige mal nochmal ein. Mhm. Was hier super interessant ist, dass wir in diesem Leistungsdenken, in diesem System, nachdem du vorhin gefragt hast, wir in einer Leistungsgesellschaft leben. Das heißt, wir wollen viel Quantität und weniger Qualität. Ich habe in meinem Studium in Schweden gearbeitet und die Unternehmenskultur ist ganz, ganz anders aufgebaut. Da ist es nämlich nicht relevant, dass du auf deine 40 Stunden die Woche kommst, sondern da heißt es immer wieder, wenn du deine Ergebnisse geschafft hast, völlig fein. Dann darfst du mit deiner Kollegin noch mal länger einen Kaffee trinken und länger Mittagspause machen, was ja auch wieder so eine Bindung und schon irgendwie unbewusstes Teambuilding ist. Du kannst früher das Büro verlassen. Wir hatten unten im Gebäude ein Gym drin und was nicht nur für dieses Unternehmen galt, sondern was die meisten in Schweden haben, dann konnte man halt dort noch mal irgendwie eine halbe Stunde irgendwie zusammen sporteln oder auch für sich alleine, weil es halt eben nach der Qualität geht. Und das ist halt eben auch das viel Relevante. Wenn wir also eine Unternehmenskultur aufbauen, die eher auf die Gesundheit aus ist und bilanzwirksam das auch tracken möchte, dann würden wir viel mehr nach der Qualität der Arbeit gehen. Und natürlich ist das für die Mitarbeitenden wieder ein Vorteil, was die Gesundheit angeht, Stressmanagement. Wenn ich fertig bin, kann ich gehen und muss nicht Arbeit absitzen. Muss nicht, wie viele haben wir innere Kündigungen, so stille Kündigungen, wie es in unserem Job, in unserer Bubble, hast du vorhin so süß gesagt, auch heißt, weil ich einfach dann sitze und Zeit absitze, die ich überhaupt nicht mehr produktiv bin. In der Zeit kann ich mich aber auch nicht regulieren oder Dinge machen, die mir Spaß machen, was ja auch viel mit Regulation, Gesundheit und Freude zu tun hat. Und das wirkt sich negativ dann im Endeffekt aus. Oder auch dieses Thema Präsentismus. Also wie viele Mitarbeitende sind mehr oder minder krank auf der Arbeit und dann überhaupt nicht produktiv wie eine gesunde Person, einfach aufgrund dessen, was wir vorhin auch schon hatten, dieses Thema, ich habe vielleicht Angst, irgendwie meinen Job zu verlieren, gerade in so unruhigen Wirtschaftszeiten oder hey, da steht bald eine Gehaltsverhandlung an, ich möchte doch die Beförderung, also muss ich zeigen, dass ich da bin und dass ich was kann und bin in der Zeit aber viel unproduktiver, als würde ich einen Tag zu Hause bleiben, mich wirklich erholen und am nächsten Tag wieder volle Leistung bringen können. Und all das können wir bilanzwirksam sehen und messen.
Gibt es noch weitere KPIs, die dir über den Weg gelaufen sind, mit denen man zeigen kann, was eine gesunde Organisationskultur angeht?
Neben diesen klassischen KPIs wie Fehlzeiten, Fluktuationen, das sind natürlich die normalen Sachen, kann man auch die Mitarbeiterzufriedenheit tracken. Das finde ich ultra wichtig und da ist der allererste Indikator für mich immer schon gar nicht das Ergebnis, wie das Unternehmen bewertet wird, sondern schon einmal, wie viele Mitarbeitende nehmen überhaupt teil an dieser Umfrage. Also das ist schon mal ein ganz ehrlicher und erster Indikator, wie gesund, wie gewillt und wie freudig sind meine Mitarbeitenden im Unternehmen eigentlich dabei. Also habe ich eine hohe Teilnahmerate an dieser Mitarbeiteranfrage. Und dann natürlich die Zufriedenheitsauswertung und die einzelnen KPIs innerhalb dessen, die sich da zusammenstellen. Gleichermaßen, was ich vorhin schon so grob erwähnte, wie teuer sind meine Meetings? Sind die Mitarbeitenden da wirklich innovativ dabei? Kann ich viele neue Ideen selber mit einbringen? Wie eigenständig können die Mitarbeitenden arbeiten? Das sind nochmal so KPIs, die ich ganz spannend finde, die halt oft gar nicht genannt werden, neben eben diesem klassischen Thema, wie viele Fehlzeiten habe ich, wie viele Kündigungen habe ich und wie zufrieden sind meine Mitarbeitenden überhaupt, die ja ganz also ganz viel Aussagekraft für die Gesundheit geben.
Ja. In den 10 Jahren meiner Berufstätigkeit habe ich natürlich schon einige Unternehmen gesehen und auch als Teamcoach interagiert mit Führungskräften und Teams. Und das ist natürlich erstmal so, was du jetzt auch gerade gesagt hast, theoretisch super spannend und interessant. Aber was ich zum Beispiel auch in der Realität gesehen habe, ist, dass ein Unternehmen zum Beispiel dann auch solche Mitarbeiterumfragen aufsetzt, die jedes Quartal durchführt und dann aber keine Handlungen folgen. Und die Menschen dann einfach auch total frustriert sind und sagen, da passiert ja eh nichts, ich nehme daran nicht mehr teil. Oder die Antworten fallen dann extrem kurz aus. Und das dann abzufedern, wenn dann jemand zu dir kommt oder zu mir dann gekommen ist und gesagt hat, ja, Valentina, ich mache hier schon seit 3 oder 4 Mal an dieser Umfrage, nehme ich schon teil, das sind jetzt mittlerweile 2 Jahre, ich gebe immer wieder die gleiche Antwort und meine Kollegen, wir schlagen immer in das Gleiche, in die gleiche Kerbe. Es passiert einfach nichts. Und dass die Leute da einfach frustriert sind, ist natürlich auch berechtigt. Ne? Und diesen Dialog zu führen, das finde ich halt dann immer spannend, tatsächlich auch sich damit auch auseinanderzusetzen und diese Ergebnisse tatsächlich zu nehmen und damit auch was zu machen. Weil nur Transparenz reinzubringen, der Transparenz willen, da habe ich halt auch noch nicht so viel gemacht und noch nicht gewonnen.
Genau. Ganz im Gegenteil. Also ich wünschte, ich würde dir jetzt irgendwie widersprechen können. Aber im Gegenteil, ja. Ich glaube sogar, dass wenn wir Mitarbeiterumfragen, nehmen wir mal das konkrete Beispiel, haben und danach nicht handeln, dann ist, glaube ich, die Auswirkung negativer, als würden wir die Umfrage gänzlich weglassen. Weil genau das, was du nämlich beschreibst, ist, dass danach wirklich so eine Abgeneigtheit entgegen entsteht und man das Gefühl hat, ich werde ja sowieso nicht gehört. Und das ist ultra schlecht, das ist ja komplette Gegenteil von Wertschätzung, was wir im Endeffekt auf der Arbeit ja auch wollen und was ein riesen Motivationsfaktor ist. Und das beschreibt ultra schön, was wir vorhin auch hatten, dieses, wenn ich selber auf Individualebene einmal erkannt habe, dass es mir nicht gut geht und erkannt habe, woran es vielleicht liegt und welche Stellschrauben ich ziehen könnte, dann muss ich natürlich auch die Verantwortung übernehmen und das tun. Und genau das Gleiche gilt aber auch für Unternehmen. Also wenn ich schauen möchte, dass ich maximal produktiv bin, muss ich mir die Gesundheit meiner Mitarbeitenden angucken. Und wenn ich das über eine Mitarbeiterumfrage mache, dann reicht nicht die Umfrage allein, sondern muss ich danach natürlich auch meinen Mitarbeitern Gehör schenken und sagen, okay, wir müssen jetzt hier handeln, je nachdem, was im Endeffekt bei rauskam. Und das fängt bei der Transparenz an, zu sagen, okay, wie sind denn die Ergebnisse überhaupt ausgefallen? Manchmal handeln ja Unternehmen vielleicht auch nicht, weil die Umfrage ultra gut war, aber das können die Mitarbeitenden nur wissen, wenn das kommuniziert wird. Und andererseits, wenn eben an der einen oder anderen Stelle die Umfrage nicht so gut war, zu sagen, okay, was hättet ihr euch stattdessen gewünscht? Und entweder die Mitarbeitenden durch Initiativen mit reinholen, zu sagen, wir bilden hier irgendwie Workforces und erstellt man ein neues Konzept, erstellt man einen Veränderungsvorschlag oder auch wenn der Veränderungsvorschlag aus der Management-Ebene kommt, den halt tatsächlich auch umzusetzen, weil ansonsten ist es tatsächlich sinnvoller, die ganze Umfrage gänzlich sein zu lassen.
Ja, voll. Und ich glaube, es wäre halt auf jeden Fall sinnvoller, im Dialog zu bleiben und das halt einfach auch gemeinsam zu gestalten, dass man die Mitarbeiter auch natürlich auch fragt, das und das seht ihr als Problem und welche Lösungen wünscht ihr euch? Also statt jetzt mit diesem Problem der Mitarbeiter selber irgendein Konzept sich zu überlegen, sondern eher in der Co-Kreation zu bleiben und gemeinsam was zu erschaffen. Ich glaube schon, dass man dadurch mehr erwirkt auch. Ja?
Total. Und an der Stelle haben halt Führungskräfte für mich einen ultra wichtigen, eine ultra wichtige Verantwortung bzw. auch eine Rolle und positiv gesagt auch einen richtig schönen Hebel, weil das muss ja gar nicht über anonyme oder auch nicht anonymisierte, aber Umfragen kommen von ganz oben, sondern wie du sagst, es kann in einem permanenten Dialog passieren, in One-on-Ones, in regelmäßigen Joe-Fixen, dass ich als Führungskraft mein Team auch mal frage, wie geht's euch, gibt's irgendwas, was wir verändern können, was ihr noch anders braucht. Das kann ich in ganz privat mehr oder minder und im Teamrahmen zu sagen, wenn ich mit einem Mitarbeitenden alleine im Gespräch bin, à la Joe-Fix oder eben auch in einem Team Joe-Fix. Und das ist halt super schön. Das ist einerseits halt auch herausfordernd, wenn man als Führungskraft dann eben wieder diese Verantwortung hat, das im Kopf noch haben muss, aber auch positiv gemeint, Führungskräfte haben diesen Hebel, die Abfrage zu machen und tatsächlich auch ein Stück weit eben die Macht, das nach oben zu spielen und Veränderungen mit anzustoßen und hinter dem Team zu stehen. Und das finde ich ganz wichtig, dort mit einzubringen.
Genau, und das allerwichtigste und erste Thema, was wir schon am Anfang besprochen hatten, halt erstmal psychologische Sicherheit herzustellen, damit da überhaupt die Informationen fließen, weil ohne das brauchen wir halt auch nicht ins Gespräch zu gehen, so.
Voll.
Easy as that. Ja. Also, was würdest du sagen? Nervensystem, brauchen wir das überhaupt heutzutage? Nervensystemarbeit, also die Arbeit mit dem Nervensystem. Ja, schon wichtig, oder?
100%. Ja. Also ich glaube wirklich, wer lernt, sein Nervensystem zu verstehen, lernt, wie es funktioniert, der ist deutlich leistungsfähiger, deutlich gesünder in seinem ganzen Leben, also auch privat. Privat und beruflich, das macht einen riesen Unterschied. Und natürlich, wenn wir, deswegen liebe ich da die Arbeit mit den Selbstständigen, weil du bist ein bisschen flexibler, auch was so dein Chronotyp und so weiter angeht. Aber wenn du weißt, was du brauchst und wie du arbeitest und das auch an dein Team weitergeben kannst, dann ist das ein Game Changer und dann macht Arbeiten und Leben viel mehr Spaß für dich selber, für dein Umfeld und deswegen. Natürlich brauchen wir das. Wenn ich könnte, würde ich es gerne als Schulfach einführen.
Ja, Chronotyp heißt Zeittyp, oder?
Ja, genau.
Ja, okay, gut. Das heißt, die Wissenschaft oder Nervensystemarbeit ist auch wissenschaftlich und nicht einfach nur irgendwelches Gequatsche, sondern tatsächlich anfassbar, ganz konkret und ja, wissenschaftlich auch, ne?
Ja, total. Ich habe früher in meiner Unternehmensberaterzeit noch oft von Geschäftsführern gehört, so dieses ganze Thema Stressmanagement ist doch Shishi und Esoterik und deswegen ist es ganz wichtig und möchte ich nochmal betonen, was du gerade sagst, dass es das eben nicht ist, sondern wissenschaftlich fundiert, evidenzbasiert und eben auch messbar oder wie du so schön sagst, auch greifbar, ne?
Ja, und wie lange ist es jetzt her? Weil seitdem hat sich die Welt ja auch schon wieder in dem Tempo, würde ich sagen, verändert wahrscheinlich, auch wenn es nur ein paar Jahre her ist, weil die Welt verändert sich rasant. Und ich glaube auch, wir sind so konfrontiert mit so vielen Informationen. Wir müssen diese Informationen verarbeiten, integrieren, auch das ja auch verwenden und nur um unseren Alltag leben zu können, wie noch vor ein paar Jahren. Und ich glaube, allein deswegen lohnt sich das mit dem Nervensystem, sich mehr auseinanderzusetzen, es besser zu verstehen und damit zu arbeiten auch. Ne?
Absolut, absolut, ja.
Ja.
Einfach um langfristig gesund zu bleiben. Weil ne, das Nervensystem entscheidet im Endeffekt, in welchem der zwei Modi sind wir. Im Angriffsmodus, also im Sympathikus oder halt eben im Erholungsmodus, im Parasympathikus. Und wenn wir permanent im Angriffsmodus oder in der Aktivität sind, muss ja mal gar nicht so dramatisch formuliert sein, aber wenn wir nur in der Aktivität sind, dann können einfach gewisse Regulationsmechanismen und auch vor allem Heilungsprozesse, du hattest so schön gesagt, wir können uns selber heilen. Der Körper in der richtigen Umgebung kann die meisten Situationen, Krankheiten und Symptome selber heilen. Aber wir müssen ihm eben die Möglichkeit geben. Und wenn wir immer in der Aktivität sind, dann ist ja genau dieses Thema Immunsystem und Heilungsmodus runtergefahren. Also um langfristig gesund zu sein, und da rede ich gar nicht irgendwie von großer Produktivität und Leistungsfähigkeit, wäre es halt einfach wirklich sehr, sehr wichtig, dass wir uns mit dem Thema mehr und mehr auseinandersetzen.
Voll. Ja, Liebe Therese, was habe ich noch nicht angesprochen? Was möchtest du unseren Zuhörern und Zuhörerinnen mit auf den Weg geben, was für dich total noch essentiell ist, was die Essenz ist von dem, was wir so besprochen haben? Deine Bühne.
Richtig, richtig schöne Frage. Erst ist mir kurz das Herz in die Hose gerutscht. Ich glaube, ich möchte nochmal betonen, dass wenn ich am Anfang stehe, mich mit mir, meinem Körper, meinem Nervensystem, meiner Kognition auseinanderzusetzen, auch meinen Emotionen, dann macht das ultra viel Spaß. Also habt keine Angst vor dem, dass viel Veränderung auf euch zukommt oder man vielleicht auch sich eingestehen muss, was nicht so gut läuft, sondern habt Spaß und exploriert wirklich. Lernt euch besser kennen. Es ist einfach sehr, sehr, sehr freudvoll, sich selber kennenzulernen und probiert einfach aus. Und es ist überhaupt nicht schlimm, wenn eine Sache vielleicht nicht gut funktioniert, beispielsweise ein Werkzeug oder ein Tool. Du hast vorhin auch so schön gesagt, du hast ganz viel in deiner Heilungsphase mitgenommen. Ich spreche mal so von meinem Werkzeugkoffer und ich schaue, was ich irgendwie heute brauche. Und das macht ultra viel Spaß, diesen Koffer zu füllen. Und da gibt es Tage, da läuft es wieder ein bisschen schlechter und Tage, die läuft es besser. Aber genießt diese Reise. Es kann nur gut werden. Das möchte ich gerne mitnehmen. Also einfach Leichtigkeit und Freude in diese Exploration in das Stressmanagement zu bringen.
Ja, sehr cool. Amen. Ja. Ja, liebe Therese, ich danke dir für das wundervolle und aufschlussreiche Gespräch. Es hat mir sehr viel Freude gemacht. Letzte Frage noch. Wo bist du denn zu finden? Wo stößt man auf dich? Und ja, erzähl uns doch darüber auch ein bisschen was.
Danke dir, mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Mich kann man auf LinkedIn finden unter Therese Heinrich. Mich kann man auch unter thereseheinrich.com auf meiner Webseite finden und dort kann man sich auch zu meinem Newsletter anmelden, sodass man alle 2 Wochen ganz automatisch von mir hört, wenn man darauf Lust hat.
Wunderbar, wird alles verlinkt. Herzlichen Dank. Bis dahin.
Bis dahin, danke dir.
Ciao.
Wenn dir diese Episode gefallen hat, freue ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung. Teile den Podcast auch gern mit Freunden oder Kolleginnen, die ihn unbedingt hören sollten. Bis zur nächsten Folge. Stress dich frei.